ARD Sounds.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Heute wollen wir Johann Sebastian Bach in Weimar mal ganz privat auf den Zahn fühlen und mutmaßen, wie seine familiäre Situation so war und welche Kontakte er zu Musikerfreunden außerhalb des Hofes gepflegt hat. Instrumentalmusik von Georg Philipp Telemann, der uns hier gleich als Kollege und Freund von Johann Sebastian Bach noch näher beschäftigen wird. Erstmal werden wir aber ganz privat und begeben uns in das Haus der Familie Bach in Weimar. Michael, wo hat der eigentlich gewohnt?
Lieber Bernhard, ja. Also wenn du ihm einen Brief hättest schreiben wollen, ich weiß nicht, ob die Hausnummer damals schon galt, vermutlich nicht, aber es ist tatsächlich Markt 16. Mhm. Markt 16, ein Haus, nicht, sagen wir mal, ganz zentral am Marktplatz, aber so leicht in Richtung heute Musikhochschule bzw. Anna-Meyer-Bibliothek. Da steht die Mauer noch, die Kellergewölbe sind auch da, das eigentliche Haus fehlt nur. Und es ist ein Haus, das dadurch relativ nah am Roten Schloss war, eigentlich vis-à-vis. Und das eigentliche Weimarer Schloss ist auch nur, einen größeren Steinwurf entfernt, sagen wir mal 200 Meter. Und man kann außerdem noch sagen, es ist ein Haus, das fest in Musikerhand war. Wir wissen, dass dieses Haus bis zum Jahr 1705 der großartige Geiger Johann Paul von Westhoff besessen hat. Aha. Der ist gestorben in dem Jahr und dann hat es ein anderes Mitglied der Hofkapelle gekauft, Adam Immanuel Weldisch, der Prinzenerzieher und Diskantist der Hofkapelle, den wir einfach dadurch auch kennen, dass er ja dann bei einem Kind von Bach, bei Karl Philipp Immanuel, Pate gestanden hat und umgekehrt Bach bei ihm. Und ja, da ist Bach eingezogen. Also Bach hat dort zur Miete gewohnt im Haus seines Kapellkollegen. Und wir haben da so eine schöne Erwähnung, ich glaube, es ist das Jahr 1708 oder 1709. Da ist so eine Liste der Bewohner von Freihäusern, also die praktisch bestimmte Steuerbefreiung hatten. Und da heißt es eben in dem Haus, das dem Weldisch gehört, wohnt Weldisch neben seiner Familie und zwei Mägden und außerdem der Organist Johann Sebastian Bach nebst seiner Liebsten und ihrer Schwester. Ja, das muss man sich auch immer klar machen. Die Maria Barbara hatte ja eine Schwester, die unverheiratet war, die bei den Bachs gelebt hat, bis nach Leipzig mitgegangen ist und dann, glaube ich, 1728 oder 29 gestorben ist. Das war sozusagen die Zugehfrau zu Hause bei den Bachs, die wahrscheinlich der Maria Barbara eine ganze Menge Arbeit abgenommen hat, gerade was jetzt auch die mehr und mehr entstehende kleine Familie betrifft. Und dann ist es ja so, der Weldisch verlässt ja 1713 Weimar und geht nach Weißenfels. Und da verkauft er auch das Haus. Das kauft dann ein gewisser Oberhofmeister von Benkendorf. Allerdings ganz explizit zu diesem Zeitpunkt auch zur Verwendung durch den Prinzen Johann Ernst IV., also den Neffen von Wilhelm Ernst, dem regierenden Herzog. Und Johann Ernst ist ja dann schon 1715 gestorben. Also bis 1713 in Musikerbesitz. Und wir gehen aber auch davon aus, dass Bach bis zuletzt, also bis 1717, da drin gewohnt hat.
Also es muss ja dann auch ein bisschen Platz gehabt haben, dieses Haus, wenn neben dem Herrn Weldisch und seiner Familie auch noch Platz war für eine kleine oder beziehungsweise wachsende Familie. Mhm. Hat man irgendwie Vorstellung, wie groß dieses Haus war? Da, das ist, glaube ich, neben dem Hotel Elefant.
Kann genau, das sein, ne? Jetzt, das ist also nochmal ein guter Hinweis. Also wenn man es heute sieht, es ist auch eine Tafel dran an dieser Mauer. Da steht einfach auch nicht nur dran, dass Bach gewohnt hat da, sondern eben auch welche Kinder da zur Welt gekommen sind. Die Kellergewölbe sind da, aber frag mich jetzt nicht nach der Quadratmetergröße. Es ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber es wird mehretagig gewesen sein. Und ich glaube nicht, dass Bach dort in beengten Verhältnissen gewohnt hat.
Aber das Haus gekauft, interessanterweise 1713, hat er nicht. Vielleicht hat er sich gedacht, ich bleibe doch nicht ewig in Weimar. Oder es hat auch finanzielle Gründe gehabt, kann ja auch sein. Oder ja, wir wissen es nicht. Ja. Kann ja auch sein, dass das irgendwie unter der Hand weitergegeben wurde.
Vielleicht war es ja auch wirklich ein Angebot, wenn da dieser Kauf vorgenommen wurde, im Grunde genommen im Namen des Prinzen, dann zu sagen, der ist ja dieser Musikbegeisterte, ja, und der Bruder von Ernst August. Und die beiden sind ja ohnehin, würde ich mal sagen, näher an Bach als Wilhelm Ernst, der regierende Herzog. Und vielleicht hat das ja dann auch bedeutet, hey, komm, wir sichern uns dieses Haus und den Bach, unseren Spezi, den lassen wir da drin weiter wohnen, Klammer auf, und zwar mietfrei, Klammer zu. Kann ich jetzt nicht belegen, aber wer weiß, was da passiert ist.
Gut, da werden wir wahrscheinlich auch nie dahinter kommen so richtig, aber du hast schon erwähnt, die wachsende Familie, jetzt wollen wir mal ganz konkret wissen, welche Kinder von Bach wurden denn in Weimar geboren?
Lieber Bernhard, 6 an der Zahl. Wir müssen uns ja nochmal vergegenwärtigen. Bach hat 1707 im Herbst die Maria Barbara, geborene Lämmerhirt, geheiratet. Und da kommt ein Jahr nach der Hochzeit das erste Kind zur Welt, Katharina Dorothea in Weimar. Dann 2 Jahre später, 1710, Wilhelm Friedemann. Die sind beide auch alt geworden. Dann folgen 1713 im Februar die Zwillinge Maria Sophia und Johann Christoph. Die sind beide bei der Geburt, beziehungsweise die Tochter, glaube ich, 2 Tage später gestorben. Dann kommt 1714, wieder ein Jahr später, Karl Philipp Emanuel. Und als letztes in Weimar geborenes Kind im Jahr 1715 Gottfried Bernhard Bach. Das ist der, der dann später Organist in Sangerhausen wird.
Der Missratene, wie es der so hieß.
Ja, ja, genau.
Mit dem Vornamen. Ja, da bin ich, hadere ich so ein bisschen mit. Aber interessant ist ja nicht nur diese Geburt, sondern auch, wer da die Patenschaften übernommen hat. Das ist ja immer so ein Indikator irgendwie, wie die Eltern vernetzt sind. So.
Du sagst es, mein lieber Bernhard, denn ich finde wirklich, man sieht hier, wie der Bach im Laufe der Zeit auch immer mehr in Weimar ankommt. Also das erste Kind, die Katharina Dorothea, da ist Bach wirklich noch relativ frisch in Weimar. Das sind die 3 Paten. Noch der Oberpfarrer in Mühlhausen, Eilmar, für den Bach ja aus der Tiefen komponiert hat. Außerdem Martha Katharina Lämmerhirt, das ist die Witwe von Bachs Onkel Tobias Lämmerhirt, derjenige, der eben Ratsherr in Erfurt war, wo Bach so üppig im Testament bedacht worden war. Und die 3. Patin ist Dorothea Bach, das ist schlichtweg die Frau von Bachs großen Bruder Johann Christoph Bach, dem Ortrufer Organisten. Also das sind sozusagen noch keine Weimarer Paten, obwohl das Kind schon in Weimar zur Welt kommt. Bei Wilhelm Friedemann, knapp 2 Jahre später, sieht es schon anders aus. Da ist der erste Pate Wilhelm Ferdinand Baron von Lünker, ein Kammerjunker am Weimarer Hof. Also das ist schon, sagen wir mal, Weimarer Hofadel. Von dem hat der Wilhelm Friedemann übrigens den Wilhelm. Dann die nächste Patin in dem Fall ist Anna Dorothea Hagedorn. Das ist die Tochter des Mühlhäuser Oberpfarrers Alma. Also da merkt man, die Beziehung nach Mühlhausen wird gehalten. Und zu den Almas scheinen die besonders intensiv gewesen zu sein. Das ist übrigens mal wirklich ein Forschungsprojekt. Und der 3. Pate, Dr. Friedemann Meckbach. Das ist der Sohn des Mühlhäuser Bürgermeisters Konrad Meckbach.
Guter Freund von uns.
Kantate 150, na, mit dem Akrostischon. Also hier merkt man, hier kommt so ein bisschen jetzt Weimar rein. Ja. Dann kommen die beiden Zwillinge. Nottaufe, da musste natürlich alles ganz schnell gehen. Also für die Maria Sophia haben wir Paten, weil sie eben älter als einen Tag wurde. Hingegen Johann Christoph gibt es keine Paten, aber bei Maria Sophia ist es einerseits der Amtsschreiber in Suhl, Samuel Heinze, der vorher Stadtorganist in Weimar gewesen war. Dann eine Margarete Hoffmann, das ist die Frau des Suhler Gewehrhändlers Johann Christoph Hoffmann. Ja, also ich weiß nicht, wie Bach mit Gewehrhändlern aus Suhl in Verbindung kam. Ja, und der 3. Pate ist Georg Theodor Reinecchius, das ist der Stadtkantor in Weimar. Hier sind aber wirklich mal besondere Bedingungen, weil Nottaufe.
Dann das kann ja auch, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, sein, dass dieser Gewehrhändler zufällig gerade am Ort war. So wie das ja bei Johann Sebastian Bachs Taufe auch war, dass dieser Sebastian Koch, der dann Taufpate bei Bach war, eben gerade in Eisenach zu Gast war. Also das wäre eine mögliche Erklärung, denn es musste ja sehr, sehr schnell gehen. Ein Tag nach der Geburt war die Taufe. Aber mach mal weiter.
Dann Karl Philipp Emanuel Bach, erster Pate Adam Immanuel Weldisch, der besagte Vermieter von Bach. Pagenhofmeister inzwischen und Kammermusikus am Weißenfelser Hof. Ja, und von dem kommt natürlich das Immanuel. Ja, der 2. Pate, Georg Philipp, da kommt der Philipp her, Telemann, der Frankfurter Kapellmeister, ehemals Eisenacher Kapellmeister. Auf Telemann werden wir noch zu sprechen kommen.
Ja.
Und 3. Pate oder vielmehr Patin, eine gewisse Katharina Dorothea Altmann, Das ist die Frau des fürstlich-schwarzburgischen Kämmerers Christian Friedrich Altmann zu Arnstadt. Also das ist sozusagen noch ein bisschen Arnstadt-Connection. Und dann, ein Jahr später, Johann Gottfried Bernhard Bach, wieder drei Paten. Und hier ist jetzt interessanterweise also überhaupt nichts mit dem Weimarer Hof in Verbindung mehr. Der erste Pate ist ein gewisser Johann Andreas Scharnert, gräflicher Registrator in Ohrdruf. Mhm. Alter Bekannter aus Ohrdruf, keine Ahnung. Zweite, Johann Bernhard Bach, Kammermusikus am Eisenacher Hof, sowie Hof- und Stadtorganist in Eisenach. Das ist ein Enkel eines Bruders von Bachs Großvater. Und dann dritte Pate, wieder eine Frau, Sophia Dorothea Emmerling. Das ist die Ehefrau des fürstlich-schwarzburgischen Mundkochs Johann Christoph Emmerling zu Arnstadt. Also man merkt, es sind dann doch wieder diese Verbindungen zu den anderen Bachstätten, die da wahrscheinlich aufrechterhalten werden. Mhm. Und wenn ich jetzt am Anfang gesagt habe, man merkt beim ersten Kind, dass Bach noch nicht so richtig angekommen ist in Weimar, merkt man vielleicht auch hinten raus eine gewisse Entfremdung vom Weimarer Hof, Fragezeichen. Also das ist ein bisschen eigenartig. Aber auf keinen Fall ist es so, dass es jetzt einfach stur nur engste Verwandtschaft ist oder nur Musiker, sondern oft ist einfach auch noch ein Jurist dabei oder irgendjemand, der eine Connection in Richtung Hof hat.
Also gute Mischung, ne?
Ja.
Die zeigt, dass Bach offenbar doch einen weiten Bekannten- und Verwandtenkreis hatte. Kommen wir doch mal näher zu dem berühmtesten aller Taufpaten der Bach-Familie, also Georg Philipp Telemann. Wie darf man sich das Verhältnis dieser beiden Schwergewichte des deutschen Barocks denn so vorstellen? Wissen wir, wann die sich das erste Mal gesehen haben, wie sie sich kennengelernt haben?
Also wir wissen es nicht ganz genau, wir können es uns erschließen. Also Georg Philipp Telemann, geboren in Magdeburg, studiert er erstmal in Leipzig, dann ist er kurze Zeit in Sorau Kapellmeister und dann wird er für so zweieinhalb Jahre oder knapp drei Jahre Thüringer, weil er ja Kapellmeister am Eisenacher Hof wird. Ja. Und zwar passiert das so Ende 1708, Anfang 1709. So, ab da ist Telemann in Thüringen und zwar im Nachbarhof, wenn man so will. Ja. Also die Eisenacher und die Weimarer Herzöge, da gibt es ja engste verwandtschaftliche Beziehungen und da gibt es auch, glaube ich, viele Begegnungen der Häuser miteinander. Telemann geht ja dann 1712 nach Frankfurt und wird Kapellmeister dort. Aber es ist jetzt wiederum der Forkel, der erste Bach-Biograf, dem Karl Philipp Emanuel Bach in den 1770er Jahren berichtet, Bach habe den Telemann sehr geschätzt, speziell seine Instrumentalsachen. Und gerade in jungen Jahren, also in der Weimarer Zeit, seien sie sehr oft beieinander gewesen. Und ich glaube, das hängt einfach wirklich damit zusammen, dass es diese territoriale Nähe von Eisenach und Weimar gibt. Dass auch jetzt mal jenseits der Reisen der Höfe selber natürlich auch der Telemann einer ist, der offenbar immer auf Achse war. Und ich gehe mal fest davon aus, dass der häufiger in Weimar zu Gast war, aber der Bach seinerseits vielleicht auch häufiger in Eisenach. Ich meine, dort sitzt einfach auch die halbe Verwandtschaft. Und insofern ist diese Bemerkung von dem Karl Philipp Emanuel Bach in Richtung Forkel, in jungen Jahren seien sie viel beieinander gewesen, unbedingt auf diese Zeit 1709, 1710, 11, 12 zu datieren. Ob da 1714, als er dann Pate bei Karl Philipp Emanuel Bach stand, wir wirklich davon ausgehen können, dass er vor Ort war, da eher Fragezeichen. Das sieht meines Erachtens eher nicht so aus.
Das geben die Quellen auch nicht her in den Taufbüchern. Nee. Ne?
Manchmal steht wirklich explizit drin, dass irgendwie eine Person den eigentlichen Paten vertreten hat, wo dann klar ist, okay, der war nicht da. Also hier bleibt ein Interpretationsspielraum. Aber es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass die sich einfach wirklich häufiger begegnet sind und häufiger auch miteinander musiziert haben. Und ich meine, was werden denn die Gesprächsthemen sein, wenn man da beieinander hockt? Also vielleicht ein bisschen das Wetter, aber es wird doch vor allem musikalische Erfahrungen um Klatsch und Ratsch und so weiter
gehen. Wo ist eine Stelle frei, nicht? Das ist vielleicht auch ganz interessant. Ja. Und Telemann wird ja vielleicht einer der ersten gewesen sein, der Bach von Leipzig erzählt hat. Denn der hatte ja nun wirklich Erfahrung mit dieser Stadt.
Ja, stimmt.
Ich weiß nicht, ob Bach interessiert hat in der Zeit.
Aber. Absolut. Und vor allem war ja nur Telemann wirklich hier in Leipzig ein Player. Ja, der hat die Praxis mit den Collegia Musica in den Kaffeehäusern, glaube ich, maßgeblich vorangetrieben. Der hat hier im Opernhaus auch noch von Eisenach und Frankfurt aus so eine Art Kapellmeister gespielt oder mindestens eben die Opernpartituren geliefert. Der wusste, was hier abging. Wobei man trotzdem sagen muss, es gab zwei Leute in der Weimarer Hofkapelle, die ganz exzellente Kenner der Thomasschule waren. Dieser besagte Adam Immanuel Weldisch war Thomaner unter Schelle gewesen, sogar zeitweise Chorpräfekt. Und der zweite ist ein gewisser Johann Döbernitz, das war der Hofkantor, der war auch Thomaner gewesen. Mhm. Also tatsächlich, wenn es jetzt darum ging, schon mal ein bisschen zu erzählen, was so an der Thomasschule abgeht, da waren die beiden die heißesten Kandidaten.
Mhm. Gibt es denn Spuren, dass Bach sich ganz konkret für Telemann Musik interessiert hat?
Ja, gibt's. Also die sichtbarste Spur ist diejenige, dass in Dresden überliefert ist, in Bachs Abschrift ein Violinkonzert von Telemann, also für zwei Violinen in G-Dur, für die Experten TWV 52 Doppelpunkt G2. Ja, wir haben am Anfang dieser Sendung das schon gehört.
Ja. Ja,
ein wunderbares Stück. Das hat sich Bach abgeschrieben, offenbar so 1708, 1709, also früher Weimarer Zeit. Vielleicht war das so eine Art Erstkontakt mindestens mit Telemanns Konzertmusik. Wobei auf der anderen Seite, ich glaube, diese Musik war einfach in Thüringen sehr, sehr präsent. Also wir haben ja zum Beispiel in einer dieser Klavieranthologien von Bachs Bruder Johann Christoph Bach zum Beispiel eine Cembalo-Bearbeitung einer großen Streicher-Ouvertüre von Telemann. Also die Musik Telemanns ist um 1710 in Thüringen sehr präsent.
Also kann man fast davon ausgehen, dass dieser Fund einer Bach-Handschrift eines Telemann-Konzerts auch nur die Spitze des Eisbergs ist, die eben zufällig überliefert ist und dass das ganz normal war, dass man da Musikalien ausgetauscht hat. Interessant ist ja, dass Bach in Weimar schon zumindest eine Kantate mit einem Text von Erdmann Neumeister vertont hat, die Telemann kurz vorher vermutlich in Frankfurt auch vertont hat. Nun ist Erdmann Neumeister viel vertont worden, aber ich frage natürlich, ist das jetzt Zufall oder gibt es da vielleicht irgendwie Gespräche, die gelaufen sind? Erzähl mal ein bisschen. Nun kommt der Heidenheiland, ist das.
Ja, genau. Also das ist ein komplexes Thema. Also wir kennen ja von Bach die wunderbare Weimarer Kantate, erster Advent, nun kommt der Heidenheiland, auf den Text von Neumeister und zwar aus dem sogenannten französischen Jahrgang, den Neumeister explizit nicht für Bach, sondern für Georg Philipp Telemann gedichtet hat. Die Telemann-Forschung ging lange Zeit davon aus, dass Telemann diesen Jahrgang auch beginnt am ersten Advent 1714 und das eben dann ein Jahr lang durchzieht. In Frankfurt, und der Telemann, der war ja immer sehr geschickt gewesen darin, im Grunde genommen die Dinge doppelt zu verwerten. Das ist dann auch komponiert, damit zugleich noch in Eisenach aufgeführt werden kann. Also Telemann war ein geschickter Geschäftsmann.
Schlitzohr.
Jetzt hat aber ein bedeutender Telemann-Forscher, Marc Roderich Pfau, vor ein paar Jahren den frühesten Textdruck dieses französischen Jahrgangs identifiziert und bringt gute Argumente, dass das bei Telemann doch alles ein Jahr früher gewesen ist. Also sprich vom ersten Advent 1730. Bis eben dann Kirchenjahr Ende 1714 durchgezogen hat und dann wäre Bachs Vertonung praktisch ein Jahr später entstanden. Dann könnte er sie theoretisch auch allein durch das Textbuch kennengelernt haben. Vorher ist man davon ausgegangen, wenn es wirklich gleichzeitig 1. Advent 1714 Bachs Kantate in Weimar aufgeführt worden wäre, diejenige von Telemann in Frankfurt bzw. Eisenach, dann hätte man wirklich eigentlich zwingend sagen müssen, da hat Telemann dem Bach direkt den Text geliefert und die beiden haben sich gewissermaßen eine Art Battle geliefert. Ich glaube, da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Und dennoch, wenn die beiden schon so aufeinander gehockt haben und in so engem Austausch waren, über was redet man denn? Ja, vorhin habe ich gesagt, Klatsch und Ratsch, kompositorische Erfahrung, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, zwei Komponisten, die eben auch Kantaten komponieren, die sind immer auf der Suche nach guten Texten und natürlich ist der Bach neugierig, wie das bei Telemann so läuft, der praktisch den Champions League-Dichter an seiner Seite hat, Erdmann Neumeister, dass da irgendwie man auch mal darüber spricht und dass Telemann dann eben auch mal sagt, pass auf hier, das sind echt gute Texte, kann man toll was draus machen, ich gebe dir mal ein paar davon oder wie auch immer. Ja. Aber schön ist eben auf diese Weise, wir haben zumindest aus dieser Weimarer Zeit eine Kantate, wo Telemann praktisch zeitgleich oder nahezu zeitgleich eben das auch vertont hat. Und da kann man natürlich jetzt mal sehr schön nebeneinander halten, was den beiden Komponisten da so auf ihrer Werkbank einfällt, wie sie diesen Neumeister eben in Musik setzen. Es hat ja tatsächlich Bach dann später auch noch weitere Texte aus diesem französischen Jahrgang vertont. Das ist dann aber Leipziger Zeit. Also das ist dann schon deutlich weiter zeitlich entfernt von der eigentlichen Entstehung der Texte.
Das ist zum Beispiel ein Ungefärbt Gemüte und Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende. Auch noch Wer mich liebet, genau. Also drei Kantaten mindestens. Und ich will das gerne aufnehmen, was du vorschlägst, dass wir für Nun kommt der Heidenheimat mal einen direkten Vergleich machen. Und zwar denke ich, ist es sinnvoll, diese sehr bewusste Stelle zu nehmen. Siehe, stehe vor der Tür und klopfe an. Das haben wir damals in unserem Podcast Nummer 1, ja, unvergesslich, mein Gott, ist das lange her, schön gefeiert.
Dezember 2020.
Genau, wie Johann Sebastian Bach das zum Ausdruck bringt. Und ich denke, wir spielen das zur Erinnerung mal als erstes an.
Übrigens, die frühesten Jesusworte, die wir von Bach vertont haben. Krass, oder? Und wirklich toll gemacht.
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut.
Also hier hört man das Klopfen nun wirklich ganz
deutlich.
Ja, selbst wenn du das singst, hören wir das. Unglaublich plastisch vertont und umgesetzt. Das bleibt hängen.
Aber es kann eigentlich gar nicht anders gehen, wenn man sich einmal rein verliebt hat.
Ne? Ja, aber eben mutmaßlich, jetzt sage ich mal, ein Jahr vorher hat das Georg Philipp Telemann irgendwie anders, aber dann doch genauso genial gemacht, finde ich. Und wir hören die Stelle jetzt bei ihm.
Vor der Tür und klopfe an, ich stehe vor der Tür und klopfe an und klopfe an und klopfe an. Jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun. So nimm werde ich mein Bild, das Abendmahl wird ihm halten und ihn mit mir und er mit mir. So nimm werde ich mein Bild, das Abendmahl mit ihm halten. So nimm werde ich mein Bild. Und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Zunehmen werde ich mein Gehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und er mit mir.
Telemann bettet das also hier ein in ein ziemliches wildes Cello-Solo, was man wie auch immer deuten kann, aber es wird auch geklopft.
Da hat man den Eindruck, in dem Cello-Solo wird erstmal die Tür zusammengenagelt, damit nachher Jesus einklopfen kann, oder?
Also, aber du würdest auch sagen, in jedem Fall auch
sehr toll, original. Also nochmal, also Telemann ist ja ein begnadeter Textdeklamator. Mhm. Egal, wo er seine Texte unter die Noten schreibt, es ist immer ganz idiomatisch, ist oft sehr, sehr bildhaft und so auch hier. Was ich ein bisschen erstaunlich finde, ehrlich gesagt, ist die Idee, die Bach hatte, nun kommt der Heidenheiland, also den Luther-Choral, in das Gewand einer französischen Ouvertüre zu kleiden. Da hätte ich ja nur erwartet, dass es vielleicht auch was dem Telemann eingefallen ist, zumal bei einem Jahrgang, der den Beinamen der französische Jahrgang hat. Aber tatsächlich, das ist nicht der Fall. Das geht mit einem sehr bewegten Instrumentalritornell los, so ein bisschen Concerto-Stil, also eher italienisch als französisch. Und dann gibt's so eine kleine Überleitung und bums kommt der Choral und fertig.
Ach, das hören wir uns auch mal an.
Siehe,
Ja, so legt Mr. Ouvertüre, wie ich ihn sonst gerne nenne, Telemann, diesen Choral aus, also ohne Ouvertüre.
Ja, wollen da wir noch mal, hat dann wirklich Bach nochmal, würde ich sagen, wie sagt der Engländer so schön, the icing on the cake, also das i-Tüpfelchen geboten.
Oder der Sachse sagt, eine Schippe draufgelegt. So, es meint das Gleiche. Wie hat sich denn das später weiterentwickelt? Wissen wir das, die Freundschaft zwischen Bach und Telemann? Ich habe immer den Eindruck, es ist ganz gut, dass die nicht in einer Stadt gelebt haben.
Ja, ich glaube, wenn die in einer Stadt gelebt hätten, dann wären die Komplexe, die Bach eh schon gehabt haben mag, noch viel stärker ausgeprägt gewesen, weil Telemann einfach, das ist ein bisschen wie Hase und Igel, ne? Der ist irgendwie immer schon da. Ist ja einfach ein begnadeter Diplomat und wickelt praktisch Förderer Obrigkeiten um seinen Finger, unglaublich. Es ist ein bisschen schwierig, das zu bewerten, weil wir tatsächlich keine richtigen Belege mehr dann so in den 20er, 30er, 40er Jahren für Besucher haben. Bach scheint schon weiterhin, also die Musik von Telemann, rezipiert zu haben. Es gibt Hinweise, dass Bach in Leipzig das Selige Erwägen von Telemann aufgeführt hat. Er wird ja irgendwie Zugang auch zu diesen Progespassionsvertonungen gehabt haben. Mindestens die von Händel hat er gekannt. Mhm. Ich gehe aber auch davon aus, dass er die von Telemann irgendwann mal gehört hat. Ich könnte mir vorstellen, dass eine echte Probe für diese Beziehung gewesen ist das Jahr 1717. Bach hofft ja da irgendwie der Kapellmeister in Weimar zu werden, nachdem der alte Drese gestorben ist. Der Herzog tut nichts dergleichen, aber er bzw. auch Ernst August, die liebäugeln mit Telemann und wollen ihn zu so einer Art gesamternestinischen Kapellmeister machen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das dem Bach sehr wehgetan hat, dass ihm da jetzt auch wieder der Telemann reinfuscht. Wie sehr jetzt diese Belastungsprobe war, weiß ich nicht. Ich meine, am Ende muss man ja sagen, dass der Telemann seine Rolle als Pate von Karl Philipp Emanuel Bach wirklich vorbildlich nachgekommen ist. Er hat ja durchaus, das kann man zeigen, die Weichen gestellt, dass Karl Philipp Emanuel dann sein Nachfolger in Hamburg werden konnte und hat ja auch diesen wunderbaren gereimten Nachruf auf Bach geschrieben, also so eine Art von Herzen kommende Würdigung, wo er als einziger der Komponisten auch mal klipp und klar sagt, dass er sich vorstellen könnte, dass die Musik Bachs noch bis in alle Ewigkeiten die Menschen begeistern wird, namentlich das Orgelschlagen. Also da hat ihn allerdings also wirklich wieder reduziert auf den Tastenkomponisten. Naja, also ein bisschen unklar. Ich glaube schon, dass am Ende der Bach immer auch mit ein bisschen Neid auf die Karriere Telemanns geblickt hat und auch auf die Öffentlichkeit, die er erfahren hat und vielleicht auch wusste, dass ihm selber da in Sachen Musikdiplomatie und Netzwerk dann doch etwas fehlt, was Telemann hatte. Das hat allerdings dann Bach, würde ich mal sagen, in Sachen Komposition nochmal obendrauf gelegt. Und das ist jetzt für die Nachwelt auch nicht die schlechteste Lösung, oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, indirekt begegnen die sich ja auch so, dass Bachs Bewerbung in Hamburg letztlich gescheitert ist, 1720.
Ja, stimmt.
Ja, dann wäre er noch vor Telemann sogar dort gewesen. Und ich finde ja auch immer interessant die These, dass 1723, also als es darum ging, die Leipziger Kantonstelle neu zu besetzen, Telemann ja der Favorit war und vielleicht auf dem Rückweg von seiner Vorstellung dort über Köthen gefahren sein könnte und dem Bach überhaupt erstmal klargemacht hat, was da in Leipzig los ist und ihm vielleicht auch gesagt hat, du, ich habe übrigens überhaupt keine Lust, mich da zu bewerben. Ich bleibe in meinem schönen Hamburg, ich brauche mehr Geld, sag's keinem weiter, aber vielleicht für dich was. Ja, du zuckst mit den Schultern, mit Recht, denn das können wir nicht belegen, aber ich finde diese These einfach sehr sympathisch.
Dann wäre ich dem Telemann auch nochmal dankbar, dass er den Bach für Leipzig sensibilisiert hat.
Sonst wärst du jetzt Intendant des Telemann-Festes.
Ja.
Kommen wir doch mal auf weitere Musikerbekanntschaften, die es noch gegeben haben könnte in dieser Weimarer Zeit von Johann Sebastian Bach neben Telemann. Wer spielt da noch eine Rolle?
Naja, vor Ort gibt's natürlich erstmal neben der Hofkapelle auch noch ein paar andere bedeutsame Musiker. Wir haben schon hin und wieder erwähnt Johann Gottfried Walter, den Stadtorganisten, der direkt vis-à-vis der Stadtkirche, Peter und Paul, heute Herderkirche, seine Wohnung hatte. Dort wird der Bach auch ein- und ausgegangen sein. Da war ein ganz enger Austausch da. Wir haben aber, was jetzt durchreisende Musiker betrifft, auch einige interessante Hinweise. Es ist auch 1708 oder 1709, wo wir den Beleg haben, dass ein gewisser Johann Georg Piesendl, der damals sich zum Studieren in Leipzig rüstet, in Weimar vorbeikommt. Und wir haben auch die starke Vermutung, dass dieses besagte Violinkonzert von Telemann, was sich Bach in Weimar abschreibt, möglicherweise über Piesentl nach Dresden gekommen ist. Das ist nämlich heute in der Sächsischen Landesbibliothek als Teil der Musikaliensammlung des Dresdner Hofs. Also mit Piesentl muss Bach irgendwie schon bei Zeiten einen sehr, sehr engen Kontakt gehabt haben. Ich meine, dieser Kontakt in Richtung Dresden, der ja dann darin mündet, dass 1717, als dieser Wettstreit mit Marchand zustande kommt, dass die da nur ausgerechnet den Bach gefragt haben, das muss ja auch eine Vorgeschichte haben. Ja. Also da gibt es wirklich Beziehungen. Übrigens ist da auch in Richtung Dresdner Hofmusiker eine interessante Begebenheit. In Buddelstedt, also einem kleinen Städtchen bei Weimar, kam es im Oktober 1714 zu einem Zwischenfall, der an einer entlegenen Stelle im Hauptstaatsarchiv in Weimar dokumentiert ist. Und zwar haben dort mindestens 3 Musiker der Hofkapelle zu Dresden, die auf Durchreise waren, ihren Koffer verloren. Komm, und landeten dann deswegen aus der Not heraus irgendwie in Weimar. Und zwar waren die, ich glaube, auf der Rückreise vom Pariser Hof, was total spannend ist. Also wer weiß, was an Noten in diesen Koffern war. Und das war immerhin der Hofkapellmeister Schmidt, es war Piesentl und es war der Kammermusikus Petzold. Und jetzt stellen wir uns da vor, die sitzen da auf dem Trocknen, kommen dann in Weimar an. Vielleicht gab es da auch eine nette Nacht mit Bach, wo man irgendwie durcherzählt hat, durchmusiziert hat. Dokumentiert ist das am 15. Oktober 1714. Also sie haben ihren Koffer bei Buddelstedt verloren. Könnte man einen Schlager draus machen, oder?
Das ist wunderbar. Michael, ich muss immer wieder sagen, diese Geschichten, die du hier auftischst.
Habe ich noch großartig nicht publiziert. Aber
der verlorene Koffer. Ja. Was war drin?
Ja.
Also da wird ja nicht nur ein schöner Rock drin gewesen sein, sondern...
Die Daphne von Schütz wird nicht drin gewesen sein.
Aber garantiert nicht. Aber vielleicht frische Noten aus Paris, die interessant sind für die Dresdner Hofkapelle.
Ja.
Toll, ja, diese Musiker, ja. Nur die Kunst im Kopf.
Komm. Ich werde das mal an Christoph Hein, den wunderbaren Schriftsteller, geben. Der macht bestimmt eine schöne Geschichte draus.
Ja, sehr gute Idee. Vielleicht abschließend zu diesem Thema Netzwerk Bach in Weimar. Welchen Status hatte denn Bach in dieser Zeit im Stadtleben von Weimar? Immerhin war er 10 Jahre fast dort.
Ja, also ich denke, bei Hof hat er ganz klar seinen Status und Rangfolge spielt da ja ohnehin immer eine ganz große Rolle. Und da ist er zu Beginn der Weimarer Zeit, würde ich mal sagen, so im mittleren Gefüge. Aber dadurch, dass er dann irgendwann eben der Konzertmeister ist, ist er direkt hinter den Kapellmeistern eigentlich die wichtigste Person der Hofkapelle. Und auch in der Rangfolge des Hofes, würde ich jetzt mal sagen, in der oberen Tabellenhälfte. Im städtischen Gefüge, das kann ich nicht so richtig bewerten. Also er war da halt einfach eine Gestalt bei Hof, wo man wahrscheinlich wusste, das ist einfach der virtuoseste Spieler in Town auf der Orgel. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch der Johann Gottfried Walter wird nicht ganz schlecht gewesen sein. Also da muss man auch letztlich sagen, also wenn eine 5000 Einwohnerstadt in dieser Zeit diese beiden Organisten Schwergewichte vorweisen konnte, also eine höhere Dichte und eine höhere Qualität, musste man wahrscheinlich in Deutschland lange, lange, lange suchen. Ansonsten, also kann es auch sein, dass er vielleicht für Teile der Bevölkerung relativ unauffällig gewesen ist, weil doch das meiste hinter den Mauern des Hofes stattgefunden hat.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.